Wir wollen zusammen ein Wort Gottes aus dem Alten Testament betrachten und schlagen dazu 4. Mose, Kapitel 32 auf. 4. Mose 32. Und zwar den Vers 19a. 19a. Da heißt es, denn wir wollen nicht mit ihnen erben, jenseits des Jordan. Soweit, Gottes Wort. Israel war unterwegs, und zwar unterwegs in das Land ihrer Verheißung, Kanaan. Die 12 Stämme Israels bilden und bildeten eine Einheit, sowohl vor Gott als auch vor Menschen. Sie bildeten eine Einheit in Segen und auch im Gericht. Sie wurden volksganz von Gott behandelt. Und hier, der Herr hatte sie gesegnet. Und zwar, während sie noch gar nicht in das Land eingetreten waren. Ein Land, von dem vorausgesagt war, dass es von Milch und Honig floss. Sie waren noch unterwegs. Und da waren sie gesegnet. Ihr Segen war primär irdischer Natur. Kein Wunder, wenn wir in Vers 1 dieses Kapitels lesen, Ruben und Gad hatten viel Vieh in gewaltiger Menge. Ist das nicht geradezu eine Abschattung auf uns? Während wir noch nicht in des Himmels Helligkeit, sondern vom Wandel her noch unterwegs sind, schon jetzt im Segen Christi Jesu leben dürfen. Wie wir das bestätigt finden in 2. Korinther Kapitel 9 Vers 5 bis 6. Da wird auch von dem vorlaufenden Segen geredet durch Paulus. Und so wie die sichtbaren Dinge für unser Auge eine gewaltige Gefahr darstellen, solange wie wir noch nicht am Ziel der Verheißung angelangt sind. Genauso war es damals bei dem Volke Israel. Gott hatte ihnen ein Land ausgesucht, in welchem Überfluss herrschte. Aber die Kinder Ruben, Vers 1, und die Kinder Gad blickten auf Jaser und Gilead, steht dort. Sie schauten nicht auf die Verheißung und auf die Segnung ihres Gottes. Welche aber vielmehr auf geeignete Futterplätze fürs Vieh sahen. Und wie töricht, können wir sagen, sind Gläubige, die um der himmlischen Reichtümer willen den vergänglichen Gütern leben, den sichtbaren, den Dingen, die sie nicht mit dem lebendigen Gott verbinden. Für diese Unheiligkeit, für diese Unwilligkeit trug der Stamm Ruben die Hauptverantwortung. Zumal er Ruben der Erstgeborene der Stämme war, der blieb er auch. Niemand kann sagen, er wäre nicht der Erstgeborene gewesen. Aber auch Ruben selbst, der Erstgeborene der 12 Stammväter Israels, er stand dem Erbrecht vor. Dieser Ruben, jener Stammvater, verlor die Würde und den Vorzug an Hoheit des Erstgeborenen, wie wir das in 1. Mose 49, Vers 4 lesen. Weil er das Bett seines Vaters entweiht hatte, steht dort. Damit hatte Ruben und seine ganze Nachkommenschaft von der Vollmacht des ihnen gegebenen Vorzugs sehr, sehr viel eingebüßt. Und gleich so verlief auch der Verlust bei den Menscheneltern nach dem Sündenfall im Garten Eden. Was bedeutet Erstgeburtsrecht in der Bibel? Das Erstgeburtsrecht hängt mit dem Erstgeborenen zusammen. Diese Bezeichnung Erstgeborenen gibt es überhaupt erst nach der großen Wasserflut. Vorher lesen wir das nicht. Nämlich in 1. Mose 10, Vers 15 wird es erstmals benannt. Das hat seinen Grund darin, dass Gott nach dem Sündenfall sich der Menschheit in der Ganzheit nachging, sich der Menschheit widmete, um sie zu retten, weltweit. Und als das von den Menschen nicht beantwortet wurde, begann Gott nach der Flut, indem er den Segen bereits in die Menschen hineinlegte und dafür erwählte er sich die uns bekannte und in der Bibel erwähnte Segenslinie. Und in dieser Segenslinie, da finden wir nun jetzt schon nach der Wasserflut die Bezeichnung des Erstgeborenen. Gott redet immer mehr und mehr individuell zu den Menschen. Zwar bei Israel herausgerufen aus den Völkerschaften, mit dem einen Volk besonders, und nachdem das durch Christus am Kreuz gescheitert war, seitens der Menschen, so individuell, weltweit persönlich, das ist heute. Dem Erstgeborenen stand also das Erstgeburtsrecht zu, welches in Israel eine außerordentlich hohe Bedeutung hatte, und dieses war von Gott bestätigt worden, dass Erstgeburtsrecht. Rein prophetisch weist dieses Recht auf Christus hin und über ihn zu uns, wie wir gleich sehen. Der zuerst geborene Sohn war der Kronerbe einer Familie oder auch eines Hauses. Bei Abraham, wenn wir die Geschichte gut kennen, war es Ismael. Gott aber redete, dass nicht der Sohn der Magd, sondern der Sohn der Freien erben sollte. Und aus diesem Grund, dadurch wurde das Erstgeborenenrecht auf Isaak übertragen. Nun zurück zum Text. Ruben sagt, denn wir wollen nicht mit ihnen erben jenseits des Jordan. Das war an sich eine ganz, ganz böse Sache. Das kann ich nur sagen. Auch wenn wir nichts mehr in Gottes Wort über diese brutale Gemeinheit hören, die sich da Ruben erlaubt. Der Stamm Gad war ein kleinerer Stamm, aber sofort einverstanden auf die Verheißung des Landes Kanaan zu verzichten, wenn Ruben das tat. Und später schloss sich dann auch noch der halbe Stamm Manasse an. Wir kommen gleich noch drauf. Erst eine Zwischenschaltung. Die Sünde im Garten Eden, in den Menschen hineingelegt, ist ein Infekt, der allein nur durch Tod beseitigt werden kann. Ich sag's. Und damit hängt auch der Tod unseres Herrn im Zusammenhang. Und das nicht mehr der Tod Jesu. Er hätte nicht ausgereicht, sondern nur in Betreff einer neuen Schöpfung. Mit der alten Schöpfung hätte das Opfer Jesu am Kreuz nicht ausgereicht. Ich sage es noch einmal. Sonst hätte das der Herr gemacht. Welche Wirkungen liegen doch in der Sünde? Durch eine Aussage unrechten Verhaltens hier bei Ruben. Wir wollen ins Neue Testament hineingehen und ganz kurz eine Stelle besehen, einen Vers lesen in Johannes 21. Da finden wir solch eine Sache. Man soll es nicht für möglich halten. In Johannes 21 lesen wir den Vers 3. In Vers 2 heißt es, dass da etliche Leute, Simon Petrus, Thomas, genannt Zwilling, Nathanael, der von Kana in Galiläa war, und die Söhne des Zebedäus und noch zwei andere von den Jüngern, die waren beisammen. Und jetzt kommt's. Simon Petrus spricht zu ihnen. Ich gehe hin fischen. Und was sagen die anderen? Sie sprechen zu ihm. Auch wir gehen mit dir. Zack. Und was hat Gott gesagt? Durch Christus? In einem anderen Evangelium. Sie sollten in Jerusalem bleiben, bis sie angetan seien mit der Kraft aus der Höhe. Was sagt Petrus, der so tief gefallen war? Dessen Fall noch nicht geordnet war vor dem Herrn. Er sagt, ich gehe hinfischen. Was sagen jene sieben? Wir gehen mit dir, machen auch damit. Das ist der Zustand der Sünde in Menschen. Dass wir das hier ganz klar erkennen. Das ist unser Zustand im Fleische. Denk ja nicht, dass du besser bist wie andere. Dann liegst du schon wieder in einer Lüge dick drin. Wir wollen nicht mit ihnen erben. Das war Demonstration gegen Gott. Dabei waren sie 40 Jahre, ich wiederhole, 40 Jahre in der Wüste gewesen und jetzt achten sie das Erbe der Verheißung für nichts. Für nichts. Ich bin überzeugt, rede hier von mir aus, Gott wollte keine Verzögerung ein Zeit mehr zulassen, um das Volk Israel in Kanaan einzuführen, weil er geredet hatte. Aber sonst hätte es noch einen Artikel im Alten Testament gegeben, ich sag's, über diese Gemeinheit. Und ausgerechnet Ruben gibt das Recht des Erbes auf das verheißene Land preis. Er verzichtet praktisch auf das Erstgeburtsrecht im Land der Verheißung und begnügt sich außerhalb der Verheißung des Heiligen Landes als sein Teil. Außerhalb der Verheißung. Gott hatte als natürliche Grenze den Jordan zum Schutz bestimmt. Zu ganz bestimmten Jahreszeiten war ja kaum oder überhaupt nicht über den Jordan zu kommen. Es ist bezeichnend, dass Jaser und Gilead ganz früh schon vom Feind wieder zurückerobert wurden. Wodurch auch Ruben alles verlor. Ob Ruben das so von seinem Onkel gelernt hatte, etwa mit dem Recht der Erstgeburt geringschätzend umzugehen. In 1. Mose 25, Vers 32 sagt sein Onkel Esau, wozu mir da das Erstgeburtsrecht, ein Teller Suppe ist mehr für ihn. Gib her das Rude da. Hoffentlich passen wir auf heute. Und zwei Verse weiter sagt die Schrift, so verachtete Esau das Erstgeburtsrecht. Nun, wie die Verächter der Liebe und Gnade Gottes im Worte der Heiligen Schrift behandelt werden, das lesen wir in Apostelgeschichte 13, Vers 41. Ich lese es kurz vor. Das waren solche Verächter. Da sagt das Wort Gottes, seht ihr Verächter und verwundert euch und verschwindet. Das sind Worte aus der Heiligen Schrift. Man muss die Bibel gut kennen. Hochinteressant, wie Gott über die Verächter seiner Gnade und seiner Liebe redet. Aber auch verachteten sie ihre Brüder, die getreu ins Land Kanaan einzogen. Auch die verachteten sie. Mit ihrer Demo. Wir wollen nicht mit ihnen erben, sagen sie. Das war schon ein Bündel Niedertracht. An eines hatte Ruben nicht gedacht. Dass Erhaltung des Lebens nur in der Verheißung liegt. Und außerhalb der Verheißung gibt's gar nichts. Bei Gott. Außerhalb gibt es nur Verlust und Entsagung ewiglich. Gott hatte in der Beziehung zu anderen Völkern das Volk Israel auserwählt zum Besitztum bestimmt. Das hatte Gott gemacht. Und Gott verbindet sich so mit Israel, dass er Gott dem Pharao sagen lässt in 2. Mose 4, Vers 22 und sagt, mein Sohn, lässt Gott sagen, Mein Erstgeborener ist Israel. Ah, wunderbares Wort, was da Gott redet. Ich erfreue mich immer wieder an diesem Wort. Das könnte ich Ihnen da 400 Mal lesen. Da wäre es für mich auch beim nächsten Mal noch hochinteressant. Mein Sohn, sagt Gott, welch eine Herablassung. Welch eine Ehre für solche, wie die Israeliten waren. Schauen wir doch den Ruben an. Das beste Beispiel, wer wir sind. Wie gut ist unser Gott, können wir da nur sagen, wenn er Israel zum Erstgeborenen der Völker der Erde erhebt, wodurch dem Volke Israel diese Würde, der Vorzug und die Hoheit zuteil werden. Als Erstgeborener, das ist interessant, diesen Titel musste Gott ihnen zubilligen. Wie bei Abraham das Erstgeburtsrecht dem Isaak. Die Hebräer waren keine Erstgeborenen, ich will es nur sagen. Aber genauso wurde es aus den Völkern ihnen zugebilligt. Und jetzt geben wir acht. Als Erstgeborener konnte Israel das Erbe Kanaans antreten. Und Gott hatte geredet, dass die sieben Nationen verbannt werden sollten. Die anderen sollten nur ausgetrieben werden. Aber diese sieben mussten verbannt werden. Oder sollten verbannt werden. Nach dem Willen und nach dem Befehle Gottes. Damit niemand die Zunge spitzen sollte, zu sagen, das ist unser Land außer Israel. So hat er alle Herkömmlichkeit verbannt, um sie als Sohn der Erbe, als Erstgeborenen dort einzusetzen. Wir schlagen jetzt im Fortgang dieser Gedanken den Propheten Hosea auf, Kapitel 11. Da kommen wir zur zweiten Aussage in Vers 1. Hosea, der Prophet, redet hier und sagt, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Aber hier, wir bleiben ein wenig in Hosea stehen, um hier hineinzusehen, die Zusammenhänge zu erfassen. Hier muss Gott klagen, dass er Israel aus Ägypten geführt habe. Das ist eine einzige Klage da drin. Gott nennt Israel meinen Sohn. Aber dieser Sohn war sehr, sehr ungehorsam seinem Gott. Und wenn immer Richter, Propheten und Führer Israels ihnen zuriefen, Vers 2, da wendeten sie sich ganz schnell von dem Gott Israels weg, vom Angesicht Gottes hinweg, um sofort den Göttern der Nationen zu opfern und zu räuchern. So weit waren sie gekommen. Die Bibel redet dann über das spätere Ausmaß, dass Gott nur noch nach Psalm 78, Vers 34 mit ihnen handeln konnte. Um sie nun vom Götzendienst hinweg zu geleiten, da ließ der Herr über Ephraim, die dort namentlich benannt sind, die damals am meisten gesündigt hatten, Bedrängnisse und Nöte kommen, Vers 3, und darauf hin nahm Gott sie auf seine Arme. Er gängelte sie, und dann nahm Gott sie auf seine Arme. Sie sollten durch diesen Vorgang sie sollten in ihrem starken Gott den alleinigen Zufluchtsort erkennen. Das hatte Gott vor. Sie hatten fremde Götter kennengelernt. die nicht retten konnten. Aber mit dieser Maßgabe will Gott sie an sein Herz zurückführen. Der Herr wollte ihnen lernen, wie sie sich in Sicherheit bringen konnten. Aber sie hatten immer andere Gedanken. Die Schrift teilt hier mit, dass sie es nicht merkten. Die haben es noch nicht mal gemerkt. Das heißt, je weiter wir aus der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott uns entfernen, umso weniger, umso geringer ist das Gespür für den Willen und die Absicht Gottes mit uns. Sie merkten noch nicht einmal, dass der Herr es war, der sie nach den Bedrängnissen wieder heilte. Mit menschlichen Umständen band der Herr sie. Und dann wieder zog er sie mit Seilen der Liebe an sein Herz. Vers 4. Da trug er und vor Gott sogar ihre Jochlasten, die sie sich selbst aufgeladen hatten. Und dann heißt es, und Gott war sanft gegen sie und gab ihnen die nötige Speise. Er hätte es ihnen entziehen können. So handelt unser Gott mit den Böcken des Widerstandes gegen seinen Willen. Alles das tat Gott, damit sie nicht wieder nach Ägypten, Vers 5, zurückkehren konnten und sollten. Aber sie wendeten jedes Mal wieder ihr Angesicht von Gott weg und entschieden sich, Vers 2, für die Balim. Die Balim hat es ihnen angetan. Doch weil sie sich weigerten, umzukehren, wird dann gesagt, und Gott, den lebendigen Gott, hatten sie abgelehnt, ihr König zu sein, da bestellte der Herr den Assyrer. Und da heißt es wörtlich, der wird sein König sein. Der wird sein. Tja, und dann lesen wir in Vers 6, mit dem fremden König, da kam das kreisende Schwert. Geschwister, das ist die Prophetie auf den Antichristus hin, die wir hier haben. Das ist der, kommt dann nach dem ersten Reiter in Weiß, kommt dann der Reiter in Rot. Was bedeutet, was das bedeutet, das erfahren wir bei Adam und Eva in 1. Mose 3, 24, was nichts anderes als Gericht beinhaltet. Gott brachte also nach 2. Mose 4, Vers 22, mein Sohn, mein Erstgeborener ist Israel, seinen Erstgeborenen, prophetisch, hier im Schattenbild auf Christus ins Gericht. Darum neutestamentlich, wir kommen jetzt zur dritten Aussage, analog in Matthäus 2,15b, Matthäus 2,15b, wo es heißt, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Und dieser Sohn war der wirkliche Erbsohn. Der Erstgeborene, sagt die Schrift aller Schöpfung, Kolosser 1,15. Und er war zugleich der Erbe aller Dinge, Hebräer 1, Vers 2. Nun, das, was den Erstgeborenen Ruben betraf, er diente im Fleische Gott. Was Fleischesdienst war. Die Geschichte Ruben zeigt uns in seinem Leben viel, viel Sünde. Daher brauchten wir eine neue Schöpfung. wonach Christus auch der Erstgeborene war. Allein in ihm vereinigen sich sündlos Würde, Vorzug und Hoheit in nie dagewesener Weise. Der Titel Erstgeborener aller Schöpfung lässt ihn zur Gottessohnschaft erkennen. Obgleich er sich im Fleische geoffenbart hatte. Und in Johannes 8, Vers 58, des besseren Verständnisses wegen, zitiere ich diese Stelle, wo es heißt, ehe Abraham ward, bin ich, so auch hier. Der Erstgeborene aller Schöpfung über seine Gottessohnschaft, der Erst aller Schöpfung auf seine Gottessohnschaft bezogen. Bevor das erste Geschöpf überhaupt existent war, war er schon. Johannes 1, Vers 1. In dieser Erhabenheit und in dieser Vollkommenheit ward er der Erbe aller Dinge. Ruben sagt nach 40 Jahren Wüstenreise, wir wollen nicht mit ihnen erben. Unser Herr Jesus war nur circa 33,5 Jahre in der Wüste dieser Welt. Aber sein Erbe hätte er nie aufgegeben. Um der Ehre des Vaters und auch um seinetwillen. Und außerhalb denken wir wieder an Gilead. Außerhalb des Vaterwillens hat sich der Herr nie bewegt. Ich bin gekommen, oh Gott, deinen Willen zu tun. Das war seine Sendung. Außerhalb hat sich der Herr nie bewegt, wie Ruben in Gilead. Sicherlich hatte der alte Stammvater Ruben so manches von diesem seinen Onkel Esau gesehen und gelernt. Aber der Herr Jesus tat und redete, was der himmlische Vater ihm gesagt hatte, lesen wir in Johannes 12, Vers 50. Das ist ein Unterschied. Ich kann mich an Esau anhängen. Ich kann mich auch an den himmlischen Vater anhängen, um mit ihm verbunden zu sein. Außerhalb des Vaterwillens vollzog der Herr überhaupt nichts. Völlige Übereinstimmung sehen wir in dem Erben aller Dinge und dem himmlischen Vater. Daher konnte der Feind von dem, was unser Herr siegreich am Kreuz gewonnen hatte, nichts mehr zurückerobern. Bei Ruben schon, aber nicht bei Christus. Den Sieg, den er damals am Kreuz errungen hat, über diese Kreuzestat, stellen wir jetzt das Bibelwort, derselbe gestern, heute und in ewig. Gibt's nichts ab zurückzuerobern. Und aufgeben, nichts. Wenn uns der Bösewicht den Glauben, die Liebe, die Hoffnung und das Wort mehr und mehr versucht abzunehmen, abzureißen, dann hat es gewiss bei uns an Gehorsam oder Vertrauen zu Gott gefehlt. In unseren menschlichen Händen hat eben nichts Bestand. Fehlte es etwa bei der Erhaltung der Urgemeinden einstmals an der Macht Gottes? Fehlte es daran? Niemals. Wo aber sind die Urgemeinden geblieben? Wir kommen jetzt zu einer Frage. Hat der Herr Jesus in seinen Erdenzeiten nichts verloren? Und da müssen wir sagen, außerhalb seines Willens nichts, aber innerhalb seines Willens doch. Er, der Herr, hat alles verloren, was er hatte, auch sein Leben. Aber er gab das, was er besaß, um alles zu gewinnen, wie wir das auch in Matthäus 13, Vers 46 lesen, bei diesem Kaufmann mit der kostbaren Perle. Er gab alles, um das eine zu besitzen. Zu diesem seinem Gewinn, den der Herr Jesus gemacht hat, zählen auch wir. Wir sind sein Lohn. Wir sind sein Gewinn. Der Lohn seiner Schmerzen. Die da um die Vergebung und das Opferblut des Gotteslammes Jesu Christi wissen. Durch seine Gnade mittels des Glaubens sind wir zu einer neuen Schöpfung gekommen. Das aber war möglich, weil der Herr Jesus der Erstgeborene aller Schöpfung ist. Auch der unseren, durch die Gottesverbundenheit mit dem Erstgeborenen, Jesus Christus, sind auch wir Erretteten in die Stellung einer gewissen Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe gekommen. Jakobus 1, Vers 18. Unsere irdischen Anfänge, die irdischen, liegen im Kreuz, der Stätte aller Vergebung, worin wir durch den Erlöser zur Erstlingsfrucht gelangt sind. Diese Frucht der Erstlinge vollzieht sich nach des Herrn Willen gemäß Römer 11, Vers 16a, wo es heißt, wenn aber der Erstling heilig ist, so auch die Masse. Und das Erbe aller Dinge lässt er uns miterben. Als Erben aller Dinge lässt er uns miterben, die wir, oder wie wir das in Römer 8, Vers 17 lesen. Erben Gottes und Miterben Christi. Da haben wir nichts zu verlieren, aber da haben wir alles zu gewinnen. Er, unser Gott, der uns so lieb hat, da heißt es, wie wird er uns mit ihm, mit Christus, nicht auch alles schenken? Römer 8, 32. Und weil wir durch Christus zu Miterben geworden sind, handeln wir nicht wie Ruben, der auf das Erbrecht verzichtete, aber auch sprach, wir wollen nicht mit ihnen erben, jenseits des Jordan. Über Christus, den Kronerben, welcher nicht, auf das Erbe aller Dinge verzichtete, besitzen wir unser Erbteil schon heute nach 1. Petrus 1, Vers 4, wo es heißt, dass durch die Auferstehung Christi Jesu wir zu einem unverweslichen, zu einem unbefleckten, zu einem unverwelklichen Erbteil gekommen sind, welches in den Himmeln aufbewahrt ist, für euch, steht da geschrieben, für uns, die wir ihm gehören. Und weil wir jetzt schon Erben Gottes sind, liegt unser himmlisches Erbe bereits oben aufbewahrt. Wenn wir das Wort aufbewahrt vor unseren Augen uns vorstellen, dann unterstreichen wir das Letzte, das bewahrt. Das heißt, Gott bewahrt uns das Erbe. Würde Gott uns das himmlische Erbe ausgeliefert haben, Geschwister, nehmt mir's ab, der Teufel würde uns hier unten darum gebracht haben. Der wäre mit seinen Pferdefüßen rechts und links reingeschlagen, dann hätten wir's losgehabt. Der hätte es hingebracht. Darum konnte Gott uns dieses Erbe nicht ausliefern. Die Schrift sagt, dass es oben bewahrt wird. Da lässt der Herr niemand dran und da kommt auch kein solcher hin, der es uns rauben will. Und darum erwartet der Himmel unser Kommen, dass wir das in Besitz nehmen können und in Besitz nehmen dürfen, was uns durch Christus in des Himmels Herrlichkeit jetzt schon bereit liegend auf uns wartet. Das himmlische Erbteil durch Christus. Und da können wir nur sagen, es war gestern auch diese Hoffnung, das war das, was wir gestern hörten, hier in der Verkündigung der Hochzeit, nicht zu Kana, sondern zu Frankfurt. Wir danken dem Herrn für diese Liebe, die wir doch seine Feinde waren. Wir danken ihm für diese seine Gnade, die uns zuteil geworden ist, die wir uns gar nicht erarbeiten konnten. Gnade können wir uns nicht erleisten, auch nicht durch Werks schaffen. Gnade wird nur Schuldigen zuteil. Wer nicht schuldig ist, steht auch außerhalb der Gnadenbeziehungen. Aber Christus hat unsere Schuld vergeben, die wir errettet sind durch seine Liebe. Und in dieser seiner Liebe hat er uns schon jetzt reich gemacht. Dank unserem Gott hat er uns das Erbe nicht ausgeliefert, sondern behalten. Sonst wäre es uns in den Händen zerronnen, zerbrochen, wie einstmals das Gesetz aus der Hand Gottes in den Händen des Mose. Es zerbrach. Mose, eine Darstellung, ein Symbol Israels, so wie es in der Hand des Mose zerbrach, der erste Bund, durch Untreue und Israels, auch für das Volk, der erste Bund zerbrach, bekam Mose die zweite Auslieferung der Tafel, ein Hinweis auf den zweiten Bund. Wir lesen nichts, dass der zerbrach. Er ist eine Überleitung in die Ewigkeit, sowohl Israels jetzt schon in der Zeit des neuen Bundes, aber der Abschluss dieses Bundes für Israel vor uns liegt. Und wir freuen uns, dass auch dieses Volk, das so wenig in der Gnadenzeit an Segnungen empfangen durfte, doch noch zu gewaltigen Segnungen und Führungen Gottes gelangen wird. Amen.